Danke schön, ich grüße euch auch. Und bevor ich anfange, wir haben hier so kleine Karten, da steht gesegnete Weihnachten drauf. Das ist für alle die, die für Montabaur beten. Die dürft ihr mitnehmen und dann habt ihr so eine Erinnerung, das von unserem letzten Gottesdienst, den wir hatten. Und genau, das liegt hier unten, da dürft ihr euch dann bedienen. Und wenn die aus sind, können wir noch welche nachliefern. Heute ist ja der dritte Advent und das ist unschwer zu erkennen an den Kerzen, die brennen. Und wir haben ja zu Weihnachten verschiedene Traditionen. Das ist auch sehr gut. Und eine Tradition ist, dass wir jetzt zu Advent über Advent predigen. So, und das möchte ich heute tun. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Rico Homitsch. Ich bin seit Anfang 2011 bin ich hier in dieser Gemeinde gekommen, damals aus Norddeutschland. Und jetzt sind wir schon wieder, ach, ich weiß gar nicht, einige Zeit in Montabaur. Und fühle mich aber immer noch hier, oder wir fühlen uns noch immer hier verbunden. Und wir haben ein Gemeindegründungsprojekt dort in Montabaur, da gibt es noch keine Freikirche. Und wir haben eine wiederbelebt, es gab schon mal eine dort, aber wir haben sie wiederbelebt und ganz liebe Grüße dann vom Team als Dankeschön, dass ihr mitgebt, mittragt und mitbetet. Heute ist das Thema der Predigt Weitblick und Einblick. Also ich gebe heute einen etwas weiteren Blick, was mit Weihnachten zu tun hat, mit Advent und nachher nochmal einen Einblick. Ein bisschen tiefer, so was wir schon hatten mit dem Kirchenfenster, dass das Licht hineinkommt, das ist ganz wichtig. Und ich beginne mit Lukas 1, das ist, wir blättern heute so ein bisschen zwischen Lukas und Matthäus hin und her. Und dort die Verse 5 bis 17, die sind sehr bekannt. Die Bibel ist hier sehr dünn, deswegen kommen die Seiten nicht so durch. Gut, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Ja, lass erstmal die ersten Verse. So, der König Herodes, in den Tagen des Herodes, des Königs von Juda, das war damals die Welt. Der König Herodes, Jesus nennt ihn selber ein Fuchs und er war ein Fuchs in der Tat. Er hatte den Wunsch, König von Juda zu werden, obwohl er gar nicht aus der Königslinie war. Und so kaufte er einfach paar schöne Sachen, machte den Tempel, stellte ihn wieder her, der war schon ein bisschen kaputt gewesen und ja, kaufte noch so andere Sachen, die Synagogen waren im guten Zustand, dann kaufte er irgendwann die Priesterschaft, dass sie ihm gehorchten und er hatte eigentlich alles unter Kontrolle und wenn es da jemand gab, auch seiner Verwandtschaft, der eventuell seinen Königsthron streitig machen konnte, kaufte er einen Mörder und die Sache war erledigt. So, Herodes war schon ein ziemlich, ziemlich krasser Typ. Und wir müssen uns vorstellen, neben dem Tempel stand auch gleichzeitig der römische Adler, sodass alle wussten, ja, wo geht's hin. Er ließ sogar zu, dass man munkelt, dass er das war, dass das Grab des König Davids wurde geplündert. Die Priester drückten alle ein Auge zu, weil sie kriegten Geld von ihm. Er hatte sie angestellt. Er hatte den Tempel renoviert, er hat den Tempel wiederhergestellt. Und die Gottesdienste waren gut besucht. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen, warum Jesus manchmal die Pharisäer und Schriftgelehrten Witwenfresser nannte oder Blindeführer oder Kamelschlucker und so weiter. Weil sie lebten in einer Art Doppelmoral. Nach außen hin lebten sie ein religiöses Leben, aber nach innen hin war ihr Auge auf Bestechungsgeld ausgerichtet. Und die religiöse Führerschaft damals führte so ein unausgefülltes Doppelleben. Es war leer, es war hohl und ähnlich auch heute, wir sehen Doppelmoral in dem Leben von der Kirche. Aber mitten in dieser Doppelmoral gab es und gibt es auch heute immer wieder Menschen, die gerecht sind vor Gott, die untadelig wandeln, die sich von diesen ganzen Einflüssen nicht beeinflussen lassen, sondern ihren Weg gerade gehen, so wie es in der Schrift steht. Und dieses Ehepaar, es war schon älter, das war Zacharias und Elisabeth. Und sie hatten kein Kind, sie waren schon ein bisschen älter. Wir würden heute sagen, so Experten-Senioren, die waren schon in dem weiteren Alter. Und jetzt darfst du weitermachen, bitte. Und es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam. Da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und das war das große Ereignis für manche Menschen einmal im Leben. Er war aus dem Priestergeschlecht, für ihn einmal im Jahr durfte er allein vor Gott sein. Stellt euch das mal vor. Ja, wir würden jetzt hier Lose verteilen und würden dann sagen, da oben, da ist Gott. So, dann Los Nummer 16, wer ist du? Komm, da oben ist Gott, geh bitte rein. Aber wenn dein Leben nicht in Ordnung ist, kann sein, du kommst nicht mehr raus. Begegnung mit Gott, mit dem rein heiligen Gott. Und so ging er halt in dieses Heiligtum und war allein mit Gott. Und das ist die erste Frage, die ich uns stelle. Wünschst du dir das, allein zu sein mit Gott? Nicht im Wald, da kann man Gott auch treffen. Nicht irgendwo, sondern ganz bewusst in seinem Heiligtum, vor ihm. Allein zu sein mit Gott. Und Zacharias war allein und da war überall Gold, wenn wir das lesen. Und plötzlich fing das Gold an zu leuchten, weil der Engel da war. Ja, ich weiß nicht, wie viel Flashlight hier ihr machen könnt. Ihr müsst euch das vorstellen. Du reibst dir die Augen, weil das ist so hell. Es ist schon Gold alles. Und ihr wisst, wenn man Gold anstrahlt, das war richtig heftig. Und ich weiß nicht, was deine Knie machen. Ich weiß, was meine Knie dann machen. Die fangen an zu schlackern und denken, was ist hier los? Und hier sehen wir einfach, dass der Engel erscheint. Wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, kommt Gott uns näher und berührt uns auf irgendeine Art und Weise. Entweder im Herzen oder er redet zu uns. Manche hören das Reden Gottes, wie wenn sie Menschen reden hören. Manche sagen mehr so im Innern. Einige Bibelverse werden plötzlich deutlich. Gott redet. Und Gott redet durch verschiedene Art und Weise und hier durch den Engel Gabriel. Das steht hier irgendwo oder etwas später an einer anderen Stelle, dass der Engel Gabriel kam. Und die die Bibel kennen, wissen, der tauchte 500 Jahre vorher schon mal auf bei Daniel. Und wir wissen jetzt nicht, wie alt er ist, aber 500 hatte er schon mindestens auf dem Buckel. Und hier sehen wir das Zweite, warum ich das Weitblick nenne. Gott arbeitet mit Engeln. Mit Engeln, die sehen wir nicht. Es sind Geschöpfe Gottes, aber sie sind nicht alt, sie sind nicht jung, keine Ahnung. Sie sind groß, sie können durch Raum und Zeit gehen. Manche tarnen sich und kommen und essen mit dir und du weißt es nicht, wie bei Abraham oder in Hebräer steht, so eine Stelle, da weiß man nicht genau, aber ich denke, das waren getarnte Engel. Und wir sehen allein in der Offenbarung gibt es 40 verschiedene Arten von Engeldiensten. So Engel haben immer, wenn Gott etwas tut und in der Endzeit tut Gott viel und hier zu Weihnachten auch, sie sind im Thronsaal, im Himmel vor Gott und auch wenn wir Gottesdienst haben. Wo zwei oder drei zusammen sind, ist Jesus da und das sind auch seine Engel. sind dienstbare Geister. Und hier, der redete in der Sprache von Zacharias. Ja, und wenn zu dir ein Engel kommt oder zu mir, er redet in deiner Sprache, die du verstehst. Da brauchst du jetzt keinen Translator, keinen Übersetzer. Und viele Menschen sagen, dass ihnen Engel im Traum begegnet. Auch das finden wir in der Bibel, dass Engel plötzlich nachts kommen, Weisung geben. Und hier mitten am Tag steht er vor dir. Hast du Sehnsucht, Gott zu erleben? Allein mit ihm in der Gegenwart zu sein, dann wirst du irgendwann die Engel sehen. Wirst du irgendwann sehen, Gott ist gar nicht alleine, das ist gar nicht so einsam da oben, da ist ganz viel los. Und eine Stelle aus Offenbarung 7, Vers 11 zeigt uns etwas, was die Engel machen. Eine ganz tolle Sache. Wir haben das heute schon in dem einen Lied gesungen, aber ich lese uns das nochmal aus Offenbarung 7, Vers 11. Und diese Engel haben einen Zweck, sie haben einen Dienst. Und ein Punkt ist, du kannst Engel nie traurig machen. Sie sind nicht entmutigt, sondern sie hören allein auf Gott. Und sie lassen nicht locker. Sie gehen uns nach. Und dort heißt es, und alle Engel, alle, ja, standen rings um den Thron und um die Ältesten und vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Sie sind Geschöpfe, die Gott anbeten, so wie wir auch, vor seinem himmlischen Thron. Und einer begegnete mal Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, das lesen wir am Ende der Offenbarung. Und der war so schön, der Engel, dass der Johannes anfing, er wollte ihn anbeten. Und er sagte der Engel, hey, stopp, nee, wir gehören zusammen, bete Gott an. Und das ist das Zweite, was ich uns mitgeben möchte aus der Weihnachtsgeschichte, aus der Adventszeit. Lass uns alleine in Gottes Gegenwart sein und ihn dort anbeten. Einfach nur anbeten. Nicht, weil wir etwas haben wollen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, was für Weihnachtsgeschenke ich besorge. Habe noch so ein bisschen Zeit. Aber manchmal, wenn wir so zu Gott kommen, dann haben wir so viele Wünsche. Aber einfach Gott anzubeten bedeutet, zu sagen, Gott, ich danke dir. So, Gott passt auf unser Leben auf. Also ich hätte schon viele neue Autos, wenn Gott nicht aufgepasst hätte. Letztens war ich so in einer Parklücke und ich merkte, ich war nicht richtig. Und ich fuhr mit Schwung so raus und der Bus kam mit Schwung um die Ecke. Und ouch, ist leider nicht passiert, preis dem Herrn, weil da ein Engel war. Der hat irgendwas gemacht. Ich hätte gar nicht reagieren können, weil ich gar nicht den Schulterblick gemacht habe. Und so passieren mir die Dinge öfters, dass ich merke, dass Gott bewahrt. Mich auf meinen Wegen. Und das ist so für mich immer ein Grund, auch Gott zu danken. Oder manchmal verfahre ich mich und dann läuft gerade jemand lang, den ich kenne und es fängt an zu regnen und ich kann ihn mitnehmen. So Gott führt uns auch manchmal, lenkt uns, leitet uns und wir erleben wunderbare Dinge. Aber Gott anzubeten bedeutet, dass wir ihm die Ehre geben, dass wir sagen, dir gebührt die Ehre, die Macht, der Lobpreis, der Dank, die Gerechtigkeit und. Und wenn wir so anfangen, Gott anzubeten, dann sprudelt es immer mehr in uns. Und es kann manchmal eine ganz lange Zeit sein, wenn wir in Gottes Gegenwart sind. Ganz lang. Und wir schlafen gar nicht ein, weil wir merken, geistlich passiert etwas. Und manche von euch haben das vielleicht auch erlebt. Du bedenkst, wenn du wieder arm sagst und auf die Erde, also wieder in deinem Zimmerchen bist oder in der Gemeinde, dann denkst du, ey, wo war ich gerade? Es ist, als ob du an einem anderen Ort warst. Und so erlebte das der Zacharias. Er lebte vor Gott untadelig, gerecht. Das heißt, das, was die Bibel sagt, war für ihn wichtig. Danach hat er sich ausgerichtet. Und er hat Gott gedient. Und er war mutig genug zu sagen, okay, einmal im Jahr in meinem Leben begegne ich diesem lebendigen Gott. Und dann kommt diese Begegnung. Und ich wünsche mir oft so eine starke Begegnung mit Gott. Das erschüttert uns in positiver Weise. Aber es zeigt uns auch immer wieder, wie nah Gott uns kommen möchte. Das sehen wir an Advent, an Weihnachten, dass Jesus uns sehr, sehr nahe kommen möchte. Noch ein Wort zu den Engeln. Das sind dienstbare Geister, sagt es Hebräer 1,14, die ausgesandt sind, um uns zu helfen, das Heil zu erlangen. So, Gott hat einen Plan mit den Engeln. Sie sollen das Heil, das wir erben werden, die sollen uns helfen, dass wir das schaffen. So, also nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Engel im Himmel sind ausgesandt, um uns zu helfen, in die Ewigkeit zu kommen. Und wie gesagt, du kannst deinen Engel nicht abschütteln, steht manchmal auf den Autos, fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Ich denke, die können eine Ecke schneller, als wir fahren. Wie gesagt, sie gehen durch Raum und Zeit, sie sind im Thronsaal Gottes, im nächsten Moment sind sie hier. Man trifft sie mal am Tag, manchmal im Traum. Sie reden zu uns in der Sprache, die wir verstehen. Das Einzige, was wir tun dürfen, müssen, ist gehorchen. Und in dieser Adventszeit begegnet uns noch etwas anderes. Einmal diese wunderbaren Begegnungen mit Gott. Und wir gehen nochmal nach Lukas 1,41 und entdecken etwas, was total schön ist. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kam? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes an mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was sie vom Herrn gesagt worden ist. Gott erfüllt sein Wort. Er sagt und tut es. Wir haben einen Gott, der spricht und es geschieht. Nicht nur damals, als er die Welt gemacht hat, auch heute. Er hat einen Plan für unser Leben, er hatte einen Plan für Jesus, er sprach ihn aus und es geschah. Und das Einzige, was wir Menschen machen dürfen dazu, ist uns zu freuen. Einfach zu freuen, dass Gottes Plan in unserem Leben, dass Gottes Plan in dem Leben von Jesus gelungen ist und bei uns gelingen soll. Und das ist so schön, denn die schönste Nachricht, die je übermittelt wurde, ist: Christus, der Retter, ist da. Und deswegen sagen wir hier auch: fröhliche Weihnacht. Die beste Nachricht, die Abraham mitgeteilt wurde, ist, er sah den Tag von Jesus und er frohlockte. Die beste Nachricht, die die alten Propheten schauen durften, war: der Retter kommt. Und die beste Nachricht für uns heute ist: Jesus, der Retter, ist da. Und es gibt diese Weihnachtsfreude und es gibt diese Christusfreude. Die Weihnachtsfreude, die hört auf, wenn Weihnachten vorbei ist, wenn du die Kerzen wieder wegpackst, das Lametta, dann ist auch die Weihnachtsfreude weg. Wisst ihr noch, was ihr vor 5 Jahren geschenkt bekommen habt, wo ihr euch gefreut habt? Wenn es nicht gerade der Diamantring war oder irgendwas anderes, wir vergessen es, auch die Freude daran. Aber vor 5 Jahren wussten wir auch schon, Christus ist zu Weihnachten gekommen und diese Freude bleibt. Und das ist das, woran wir uns erinnern dürfen. Die Freude, dass Christus gekommen ist, zu mir als Retter. Ich brauche einen Retter, ich brauche einen Helfer. Und es gibt diese Naherwartung. Das sehen wir bei dieser Hanna, diese alte Prophetin, die Witwe war, 84 Jahre war sie Witwe und wartete auf Christus, den Retter. Ihr ganzes Leben war ausgerichtet auf diesen einen Punkt, Gott zu begegnen. Und dann, sie wusste ja nicht, wann er kam, sie wartete jeden Tag, diente Gott mit Beten und Fasten im Tempel, wartete, und da wurden ja immer wieder Kinder reingetragen. Also Ja, und dann sah sie ihn, sah den, auf den sie hoffte, auf den sie wartete. Da war diese Fernerwartung der Magier aus dem Morgenland. Sie wussten, da gibt es eine Weissagung von Bileam, da wird ein Stern aufgehen über Jakob. Und sie warteten jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. Und dann kam einer rein und sagt, er ist da. Wer? Der Stern. Und dann guckten sie in die Aufzeichnung und sagten, oh, ein Königsstern. Wo ist das? Keine Ahnung, wir machen uns auf den Weg. Und dann machten sie sich auf den Weg, dem Stern nach. Und ich habe euch erzählt, dieser Stern ist merkwürdig, der läuft nicht so wie alle Sterne, weil er bleibt über einem Haus stehen, das machen Sterne nicht, die wandern. Und sie folgten diesem Stern. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, wie viele Monate, wie viele Tage, aber sie folgten ihm. Und dann fanden sie ihn und sie wurden sehr froh, weil Christus geboren ist. Und sie brachten ihre Geschenke, ihren Dank und ihre Anbetung, indem sie sich vor Jesus warfen, knieten. Jesus ist gekommen, damit wir uns freuen dürfen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das ist ein Grundprinzip des Reiches Gottes. Jesus, der Retter, ist da. Jesus erlöst, Jesus errettet und Jesus vergibt. Das lesen wir in Matthäus 1, Vers 20 bis 21, wo Josef, dem Ziehvater Jesu, mitgeteilt wird, wie sein Sohn heißen sollte. Während er aber dies im Sinn hatte, er wollte nämlich Maria verlassen, weil das war ein bisschen schwierig mit der Jungfraugeburt. Und das ist der Einzige, dem ich das zugestehe, dass er Probleme hatte, weil das war schon schwierig. Und dann kam der Engel des Herrn im Traum. Und wir wissen aus Apostelgeschichte, Vers 2,17, wenn der Heilige Geist fällt, werden wir Träume haben, Visionen haben. Das ist das, womit Gott uns in der Endzeit leitet. Aber auch hier, Josef, Sohn David, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Klare Ansage. Josef war gehorsam und er musste 9 Monate warten. Dann kam das Kind und dann kam die Bestätigung vom Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellt. Baby gerade geboren. Ich weiß nicht, ob Maria eine Hebamme organisieren konnte. Sie waren ja auf Reisen, konnten ja nicht mal kurz anrufen, WhatsAppen. Hallo, schick mir mal eine Hebamme her. Ich glaube, es geht los. Sie hatte alles mit auf der Reise, ja, so wie so ein richtiger Ranger. Und dann kommt dieses Baby und ich weiß nicht, was Josef in seinem Herzen gedacht hat. Und Maria ist voll fertig von der Geburt und dann geht nachts, klopft es da. Und dann kommen Hirten und vielleicht dachte Josef, oh, der liegt in der Krippe, die brauchen die Krippe hier. Die Hirten kommen, keine Ahnung. Und dann fangen die an und sagen, boah, Jesus ist da. Und dann kriegt er die Bestätigung. Ich glaube, der brauchte die. Ja, der Retter ist da. Und dann ging das ganz Weihnachten, Adventszeit, Freude über Freude. Und das ist so schön. Gib ihm den Namen Jesus, denn er wird sein Volk von ihren Sünden erretten. Und das ist wieder etwas, was uns auffällt. Der Name Jesus war eigentlich ein sehr bekannter Name in der Bibel. Im Hebräischen Josua, Jeshua, je nachdem, wie man es ausspricht und schreibt. Das war kein besonderer Name, sondern ein Allerweltsname. Wir lesen von Jesus auch in der Bibel, dass es noch einen Jesus gab. Wir lesen in der kirchlichen, geschichtlichen Tradition von Jesus. Heute heißen Jesus, Fußballstars heißen Jesus. Das ist kein besonderer Name. Warum? Weil Gott wollte uns zeigen, dass er als Mensch zu uns kam. Ihr wisst, Uwe sagt das öfters, ja, alle Menschen wollen Götter werden, aber nur ein Gott wollte Mensch werden. Und er kam von oben herab zu uns. Und er scheute sich nicht, zu uns zu kommen. Er scheute sich nicht, diesen Weg zu gehen als Mensch, um uns zu erretten. Für dich und mich wurde er Mensch. Und die Absicht, die dahinter steht, erklärt uns nochmal Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Darum geht es. Wir haben ja gerade Ewigkeitssonntag gehabt und ich habe im Montabaur darüber gepredigt, wenn es Ewigkeit gibt, gibt es auch ewige Verdammnis. Gibt es Hölle? Die Bibel bezeugt das. Es gibt ein Wenn, ein Entweder-Oder. Und hier ist auch, er ist gekommen, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und deswegen offenbart uns Gott diesen Namen Jesus und die Weihnachtsgeschichte, die Geburt und Jesus ist in der ganzen Welt bekannt. Es gibt kaum Leute, die das nicht kennen, dass die Christen Weihnachten feiern. Und setz mal deinen Namen ein, denn so sehr hat Gott und jetzt nicht die Welt, sondern den Rico geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für Rico gab, damit Rico, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dann wird die Bibel persönlich. Und diese Liebe, die uns die Bibel beschreibt, ist unlogisch. Gottes Liebe ist nicht logisch. Du kannst sie nicht in irgendeiner System, in irgendetwas, was uns Menschen vertraut ist, vergleichen. Er liebt Sünder und Gerechte. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen nicht mal, uns manchmal zu lieben, aber Gott liebt Sünder und Gerechte. Und sein Ziel ist es, dass wir an Jesus froh werden, dass wir wissen, ja, mein Leben ist gerettet, es gehört ihm. Und ich weiß, dass ich an Jesus fröhlich sein darf. Weihnachten ist immer so eine hektische Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Damit es nicht ganz so hektisch ist, gibt es ja schon ab September alle Sachen zu kaufen. Und trotzdem, man fühlt sich so gehetzt. Wir haben zwar Kommunikation, wir kommen, manchmal schreibe ich mit Afrika, manchmal schreibe ich mit anderen Ländern, das geht sekundenschneller. Aber Zeit, dann muss ich mal, hey, kannst du mal zum Kaffee kommen, lass uns mal ein Stück Kuchen. Wir haben nicht bessere Zeit, wir haben schnellere Kommunikation, aber wir sind nur abgehetzt. Aber Weihnachten zeigt uns nicht, dass wir herumhetzen sollen und alles fertig haben sollen für den 24., sondern die Freude an Weihnachten ist nicht eine Freude zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Wir dürfen uns freuen. Mein Erlöser ist gekommen. Und das ist so schön. Und die Frage ist, hast du diese Freude noch, wenn du Christ bist? Hast du diese Freude noch? Oder ist sie auch durch die Hektik dieser Welt eingetrübt? Oder ist sie eingetrübt, weil du lange nicht mehr in der Gegenwart Gottes warst? Du keinen Engelbesuch hattest oder Träume von ihm? Ist sie eingeengt, weil deine Freude zeitlich ist und du dann wieder in deine Sorgen schaust, in deine Nöte? Aber wenn Christus mein persönlicher Erretter ist, dann bleibt diese Freude ein Leben lang bis in die Ewigkeit. Denn das Ziel Jesu ist, dass wir an ihm froh werden, dass wir unser Leben ihm geben, mit all dem, was nicht gut läuft, mit all dem, was vielleicht haben wir dieses Doppelleben irgendwo und keiner merkt's. Als ich Christ war, habe ich noch geraucht und ich hatte immer eine Kleidung für Sonntag, die war immer so eigentlich mit Nahkampfspray eingesprüht, dass keiner merkte, ja, da, so Doppelleben. Aber wenn Jesus kommt, hört das auf, dann wirst du echt, dann wirst du eins zu 100%. Und das wünsche ich uns, dass wir das wieder erleben. Ich fasse nochmal zusammen. Damals wie heute gab es so eine Doppelmoral in der ganzen Bevölkerung. Aber es gab auch Menschen, die sich Jesus ganz hingegeben haben, die ein gutes Leben geführt haben, ein gerechtes Leben, ein untadeliges Leben, die ausgerichtet waren auf den Himmel. und die genauso bereit waren, eine persönliche Begegnung mit Jesus zu haben, ganz alleine, sie und Jesus. Eines Tages wird es das für jeden Menschen geben, diese persönliche Begegnung. Wir nennen das dann der Tag des Gerichtes. Für einen wird es ein Preisgericht sein, komm her zur Freude meines Herrn. Zum anderen wird es ein anderes Gericht sein. Es werden Bücher aufgeschlagen. Ein Buch ist ganz besonders wichtig, wo unsere Namen drinstehen, das Buch des Lebens. Es ist ganz wichtig, dass das da drinsteht. Und man kann sich in den Himmel nicht reinschmuggeln. Ich habe mich schon öfters in anderen Sachen reingeschmuggelt. Ich erzähle jetzt nicht wie, aber ist mir gelungen. Mein Name stand tatsächlich nicht auf der Liste. Ich war drin. Aber im Himmel geht das nicht. Das ist eine andere Kategorie. Ich möchte weiter ermutigen, wenn du sagst, Gott, rede zu mir, dass du offen bist für Träume. Ich habe in meinem Leben viele wichtige Träume gehabt. Ein Traum war, dass ich wusste, wo ich arbeite. Ja, Gott hat gesagt, du ziehst um und an dem Punkt, an dem Platz wirst du arbeiten. Ich habe gar nicht gewusst, dass man da arbeiten kann an dem Platz. Und habe mich da vorgestellt und die haben mich genommen. Ein anderer Traum war, ein Fahrrad ist verschwunden. Und wir haben Gott gesagt, zeig uns, wo das Fahrrad steht. Und ich habe geträumt, wo dieses Fahrrad stand. Ein anderer Traum war, dass Gott mir Weisung gegeben hat für die Gemeinde, für Persönliches. Selbst im Garten, wie ich was mache. So, ich frage Gott immer um Weisheit und manchmal kommt es auch in den Gedanken. Also Gott benutzt auch die Gedanken, aber diese Träume ist was Besonderes. Und diese Freude an Jesus. Ich weiß noch, als ich die entdeckt habe, das heißt jetzt nicht, dass du das auch so machen musst, aber ich habe wirklich buchstäblich 3-4 Stunden nur gelacht. Ich habe immer so gesagt, Gott hat meine Seele gesund gekitzelt. Ich habe mich so gefreut, dass ich einen Vater im Himmel habe, einen Retter habe. Also wenn du dann diese Apostelgeschichte liest, sie waren voll süßen Weins, das hättest du bei mir auch gesagt. Der hat über die Kante, habe ich aber nicht, ich war voll nüchtern. Aber diese Freude war da. Und ich freue mich immer wieder. Darum muss ich kämpfen. Manchmal kommen Situationen, Umstände, die diese Freude rauben wollen, aber ich halte sie fest. Und dann immer diese persönliche Frage jetzt, ist Jesus dein persönlicher Retter? Wenn ja, wann hattest du die letzte Begegnung mit ihm persönlich? So Coach-Gespräch. Ja. Wann hattest du ihn zuletzt persönlich? Wo er sagt, hör mal, und dann redet er mit dir. Das sind Dinge, die treten mir nicht breit. Und wenn er noch nicht dein persönlicher Retter ist, wie lange willst du warten, ihn einzuladen? Wie lange willst du warten, wenn du den ersten Schritt getan hast, den zweiten Schritt zu tun? Der zweite Schritt ist die Taufe. Wie lange willst du warten? Der dritte Schritt ist, in eine Gemeinde zu gehen. Oder Taufe und Gemeinde gehören zusammen. Wenn wirklich Jesus mein persönlicher Retter ist, dann bleibt das nicht verborgen. Dann ist das wie Weihnachten. Jeder kriegt es mit. Ich weiß nicht, habt ihr Weihnachtsschmuck zu Hause? Wer von euch macht die nicht ans Fenster? Die machen die doch fast alle, wenn es geht, ans Fenster, damit die Nachbarn sehen, wir freuen uns auf Weihnachten. Und so, wenn Jesus dein persönlicher Retter ist, dann scheint, und jetzt nehme ich dieses Bild nochmal, dann scheint dieses Licht durch. Ja, dieses Bild von vorhin von Iris mit diesem gotischen Fenster, lass dieses Licht durchscheinen. Lass es durchscheinen und sag, Jesus, schein wieder durch mich durch. So hell, so wie hier auf unserer Grußkarte. Lass es durchscheinen. Aber das ist ein ewiges Licht. Und dieses ewige Licht brauchen wir. Es gibt uns Hoffnung, es gibt uns Trost, aber es gibt uns auch Korrektur. Und dazu möchte ich heute Morgen einladen. Wir dürfen jetzt noch einmal ganz persönlich auf unserem Platz mit Jesus reden. Wie ist das? Wenn du sagst, du bist Christ, wann hattest du die letzte persönliche Begegnung im Himmelsthron oder ja, wo Gott uns begegnet? Das sind Begegnungen, die kann ich mit Worten nicht beschreiben, aber sie sind so real, dass wir wissen, jo, ganz allein mit Jesus. Und die zweite Frage ist, ist Jesus dein persönlicher Retter? Hast du ihn angenommen? Hast du gesagt, Herr Jesus, ich übergebe dir mein Leben. Du bist mein Retter und du sollst mein Lebenskönig sein. Ich setze dich über alles, was mein ist. Das soll dein sein. Du sollst darüber regieren. Ich will nicht mehr für mich leben, ich will für dich leben. 100%. Und dazu dürfen wir jetzt Gott antworten in der Stille. Und ich beende dann mit einem Gebet. Wenn du wieder so eine Begegnung mit Gott haben möchtest in seinem Thronsaal, dann entscheide dich jetzt, wann du das tun willst. Geh so innerlich deinen Zeitkalender durch und sag Gott, da ist ein perfekter Termin, da habe ich Zeit für dich. Da ist nichts in meinem Kalender. Da passt du gut rein. Und wenn du mutig genug bist, sag Gott, das soll unser Tag sein, unsere Zeit. Erinnere mich, dass ich ihn nicht vergesse. Und Gott wird dich rufen in seine Gegenwart. Und wird dir Worte des Lebens zu dir reden, Worte der Wahrheit. Und manchmal schweigt er auch. Gott kann auch schweigen. Aber das heißt nicht, dass er uns dann nicht zugetan ist. Mach einen Termin fest. Sag Gott, das ist unser Tag. Das ist unsere Zeit. Die zweite Frage, die ich stelle, ist, hast du Christusfreude oder nur Weihnachtsfreude? Jetzt blick so ein bisschen zurück, die Woche. Wo hast du dich geärgert? Vielleicht über deine Kinder, über deinen Ehepartner, Arbeitskollegen, wo warst du so richtig mies drauf? Vielleicht über dich. So passiert mir manchmal, ich gehe einkaufen, lasse den Zettel zu Hause und dann denke ich, was wolltest du kaufen? Aber es gibt den Heiligen Geist, den frage ich dann und klappt. Ist so, wirklich. Aber jetzt, wo ist deine Christusfreude? Kannst du dich über deine Kinder freuen? Schau nicht auf das, was sie tun, sondern wie der Himmel sie sieht. Schau nicht auf das, wie sie sich dich vielleicht ärgern. Du kannst vergeben, deinem Arbeitskollegen, deinem Ehepartner. Die Bibel verbietet uns nicht, uns zu ärgern, aber die Bibel befiehlt uns, befiehlt, wirklich, steht in Befehlsform im Griechischen, freuet euch. Abermals sage ich, freuet euch. Das ist Befehl. Das ist nicht eine Empfehlung, das ist ein Befehl. Wenn deine Freude jetzt nicht da ist an Christus, an deine Erlösung, dann bitte ihn, dass er diese Freude wiederherstellt. Denn das gehört zu den elementaren Dingen des Reiches Gottes. Friede, Freude, Gerechtigkeit. Freude macht von innen jung, von innen schön, ohne Nebenwirkungen und du hast auch weniger Falten. Mehr Lachfalten, aber weniger Sorgenfalten, okay. Wo ist deine Freude? Ich meine das ernst. Wo ist meine Freude? Wenn du feststellst, dann bitte, dass Gott sie dir wieder erneuert, wieder erfrischt, wieder zurückgibt. Und wir gehen auf Weihnachten. Bist du auf Christus fokussiert? Bist du darauf fokussiert, der Retter ist da? Oder hast du eher, dass du sagst, oh, ich muss noch die besuchen, den Braten machen, das machen, die Karten schreiben, ich hoffe, Weihnachten ist bald vorbei. Dann fehlt dir etwas. Christus, der Retter, ist für dich da. Das ist Weihnachten. Egal, ob dein Braten gelingt, du alle Karten abgeschickt hast, alle Leute besucht hast, egal. Christus, der Retter, ist da. Mein Retter. Mein Erlöser. Und die letzte Frage an die, ist Jesus wirklich dein persönlicher Retter? Hast du ihn aufgenommen? Hast du gesagt, Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben. Ich gebe dir mein Leben. Du bist mein Lebenskönig. Ich übergebe dir alles. Alles, was ich habe. Mein Leben. Die guten wie die schlechten Sachen. Meine Zukunft übergebe ich dir. Meine Gegenwart, Vergangenheit. Alles soll dir gehören. Ich will dir damit eine Freude machen, denn wir können Jesus auch etwas schenken, unser Leben, freiwillig. Wenn du das machen möchtest, komm nach dem Gottesdienst. Hier ist der Uwe, hier ist der Arthur, das Gebetsteam, und sie werden mit dir ein Übergabegebet machen. Wenn du sagst, wir beten gerne für dich, dass Gott das wiederherstellt. Das ist so wichtig. Jetzt dürfen wir nochmal aufstehen. Jesus Christus, wir danken dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, um uns froh zu machen. Herr, du schenkst uns deinen Frieden, du schenkst uns deine Freude und deine Gerechtigkeit. Und das soll jetzt wirksam sein in unserem Leben. Und so bitte ich dich, Heiliger Geist, im Namen Jesu, tu dein Werk. Stell die Freude wieder her, die Freude an unserer Erlösung. Gib die Kraft, die zur Freude gehört, dazu. Herr, die Freude ist, in der Bibel steht, wir freuen uns wie wilde junge Stiere. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber das klingt wunderschön. Herr, wir wollen uns wieder freuen, wie die Mastkälber, die man nach langer Zeit wieder hinauslässt ins Freie. Herr, wir wollen uns, bitte hilf uns, dass wir uns nicht von diesen Dingen dieser Welt gefangen nehmen lassen und die Freude ist verkorkst und vermurkst. Herr, du bist gekommen. Wir wollen nicht so ein Doppelmoralleben leben. Dort der nicht erkennbare Christ und in der Gemeinde der erkennbare Christ, sondern wir wollen unser Licht durchscheinen lassen durch alles. Durch alles in unserem Leben. Egal wo wir sind, was wir tun, soll keinen Unterschied machen. Herr, und so geben wir dir unser Leben nochmal neu hin. Richte du es neu auf das Ziel, Zweck, Sinn, Grund von Weihnachten aus. Christus, mein Retter, ist da. Herr, und lass uns das festhalten. Weil diese Freude bleibt in Ewigkeit. Diese Freude trägt durch. Und diese Freude kann niemand nehmen. Herr, so segne du uns jetzt. In deinem wunderbaren Namen. Amen.